Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Nun ist es also laut Bundeswehrlabor klar, Russlands wohl wichtigster Oppositionsvertreter ist offenbar tatsächlich mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet worden. Er stammt aus der Nowitschok-Gruppe und wurde auch schon bei anderen Missliebigen verwendet. Die Kanzlerin wandte sich im Fall Alexei Nawalny an Moskau.
Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss.
Die Kanzlerin heute vor der Presse. Ich bin verbunden mit dem russischen Politikwissenschaftler Sergei Medvedev, gleichzeitig Vorstand des in Berlin ansässigen Vereins Dekabristen e.V. zur Förderung der Zivilgesellschaft in Russland. Schönen guten Abend.
Guten Tag, Herr Balzer.
Ja, wird die Kanzlerin diese Aufklärung, die sie erwartet, von der russischen Seite auch bekommen?
Nein, das glaube ich nicht. Die russischen Geheimdienste und auch Vertreter der Regierung weigern zu ermitteln. Ich kann nicht daran glauben, dass es sich etwas entwickelt. Und heute hat der Pressesprecher von Wladimir Putin, Dmitri Peskov, schon mitgeteilt, dass bei den ersten Proben, bei den ersten Untersuchungen in Russland kein Nowitschok im Blut und bei Nawalny gefunden wurde. Und dass Nawalny ohne Giftstoff im Körper Russland verlassen hat.
Das heißt also, wir stehen da was vor einem Informationskrieg?
Ich glaube, dass Informationskrieg läuft schon seit Jahren. Und es gibt manchmal Unterbrechungen, aber es gibt auch heiße Phasen. Und natürlich wird das Propagandaapparat von Kreml jetzt intensive Arbeiten und immer neue Versionen, immer neue Relativierungen präsentieren, die wir schon während des Kriegs in Donbass gesehen haben und auch während dem Fall Lisa in Marzahn.
Sie kennen die zivilgesellschaftlichen Akteure gut in Russland. Erwarten Sie denn von denen dort auch vielleicht noch Reaktionen auf diesen Giftanschlag, vielleicht auch Forderungen aus Russland selbst heraus, dass das aufgeklärt wird?
Ja, nach der ersten Nachricht vor 2 Wochen, dass Nawalny wahrscheinlich vergiftet wurde, als er noch im russischen Krankenhaus lag, kamen zahlreiche Menschen mit Einzelmannwachen auf die Straße zum Gebäude des FSB in Moskau mit dem Protest. Und die kritische Zivilgesellschaft ist zwar groß, aber auch begrenzt mit ihren Mitteln. Und leider ist der Fall von Nawalny nicht der erste. Es gab auch davor Opfer des Regimes und Vergiftungen. Auch früher gab es Mordanschläge. Anna Politkovskaya, Piotr Vesilov, Boris Nemtsov, Karamurza. Wladimir Karamurza und Piotr Vesilov haben ihre Vergiftungen überlebt. Und wir hoffen sehr, dass Nawalny sie auch überlebt.
Was ist Ihr Eindruck über all die Jahre hinweg? Wirken diese Einschüchterungsversuche?
Ist schwer zu sagen. Einerseits, wie gesagt, ich sehe, dass die Zivilgesellschaft in Russland wächst, dass die Unzufriedenheit wächst und dass die Menschen mehr vom Regime Putins verstehen, wie das Regime funktioniert, wer sind die wichtigsten Akteure. Andererseits, es herrscht auch eine gewisse Selbstzensur in der Gesellschaft. Viele haben Angst, sich kritisch zu äußern in sozialen Medien, weil selbst für einen relativ harmlosen Post oder Retweet kann man auch jetzt mit Bußgeldern rechnen und in manchen Fällen sogar mit Haftstrafen. Das ist die Entwicklung der letzten 3, 4 Jahre in Putins Russland.
Weil Sie Putins Russland sagen, das ist ja ein sehr großes Land, wie wir wissen, mit vielen Regionen und auch vielen vielleicht lokalen Gegebenheiten. Also es ist ja aufgefallen in der letzten Zeit, dass gerade außerhalb von Moskau es viel auch Putin-kritische Stimmen gab, die lautstark zu Wort gekommen sind. Diese Großdemonstration in Chabarowsk zum Beispiel, das ist ja wirklich im fernsten Osten, tausende Kilometer von Moskau entfernt, diese Großdemos gegen Putin. Auch an vielen anderen Orten erlebt man immer wieder diesem Großreich tatsächlich Widerstand, Kritik, öffentliche Demonstrationen, zum Teil auch vielleicht mehr Freiräume für Künstlerinnen und Künstler. Bewegt sich da diese kritische Bewegung weg von Moskau?
Russland ist nicht so einheitlich und in Moskau, in St. Petersburg, ist die Opposition, die außerparlamentarische Opposition natürlich und die Bürgerrechtler, die Zahl von Menschen, die bereit sind, auf die Straße zu gehen, ist ziemlich hoch. Der Fall Chabarowsk ist aber sehr interessant, weil das ist eine unmittelbare Folge eine Strategie von Alexei Nawalny. Die Strategie heißt Smart Vote und im Prinzip das ist eine digitale Plattform, die das eine Hauptziel hat, die Regierungspartei, geeintes Russland im Parlament oder bei den Gouverneurswahlen zu besiegen. Und der Gouverneur Furgal hat 2018 die Regionalwahlen dort gewonnen, weil der ist von der LDP-Partei, nicht von der Regierungspartei, und hat ziemlich einfach dann den Kandidaten von geeintes Russland besiegt. Nach 2 Jahren wurde er inhaftiert, nach Moskau gebracht. Und als Ergebnis sehen wir, dass Menschen seit 40 Tagen schon auf die Straße gehen und nicht nur gegen die Geheimdienstler und lokale Eliten protestieren, sondern gegen das Putin, weil sie wissen, dass es die Inhaftierung von Furgal war das Befehl von Putin.
Offenbar eine dezentrale Strategie, die Alexei Nawalny da verfolgt hat. Und das war ja auch Grund seiner Reise, ne, die er da unternommen hat nach Tomsk, wo er dann eben auch vergiftet worden ist, da am Flughafen. Abschließend noch die Frage, die sich wiederum da anschließt. Natürlich stellt man sich jetzt die Frage, inwieweit ist der Inlandsgeheimdienst von Moskau aus involviert in diesen Giftanschlag? Oder könnte es eben auch sein, dass dort regionale Kräfte am Werk waren?
Nawalny wurde von chemische Waffe vergiftet. Zugang zu dieser Waffe haben nur Geheimdienste in Russland. Ob sie aus Moskau oder aus der Region kommen, ist eine andere Frage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Oppositionspolitiker Nummer 1 aus eigener Initiative von kleinen Generälen in sibirischem Tomsk, dass dieser Befehl von ihnen kam. Und das war, wie das schon in anderen Fällen nachgewiesen wurde, zum Beispiel Skripal, Geheimdienstler. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie Europa darauf reagiert, wie auch Deutschland darauf reagiert. Und ich fand ganz gut und interessant und wichtig die Rede heute von Angela Merkel und werden es schauen, ob Europa sich über eine Sicherheitspolitik in dem europäischen Raum was überlegt und ob wirklich konkrete Schritte unternommen werden.
Hofft darauf die Zivilgesellschaft in Russland auf eine starke Reaktion des Westens?
Die Zivilgesellschaft in Russland hofft vor allem auf die Solidarität und auch Unterstützung der Zivilgesellschaft. Und selbst Solidarität zu zeigen und Aufmerksamkeit zu zeigen, ist ganz wichtig, weil die Aufmerksamkeit schützt in Russland, in autoritären Ländern, Oppositionspolitiker, Journalisten und kritische Aktivisten vor dem Gericht und vor dem Gefängnis. Und man kann natürlich auch die Zivilgesellschaft und ihre Projekte anders unterstützen, zum Beispiel auch ihre internationale Projekte, wo sie sich gegen die Korruption, gegen die Geldwäsche auch in der EU ansetzen. Und hier kann man sich mehr Zusammenarbeit und engere Zusammenarbeit wünschen.
Sagt Sergej Medvedev, der Politikwissenschaftler und Vorstand von Dekabristen e.V., eines Vereins zur Förderung der Zivilgesellschaft in Russland. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Balzer.